ARD.
Želimo da u ovoj državi bude pravde.
Wir wünschen uns Gerechtigkeit in unserem Staat, damit wir uns alle sicher fühlen können. Das ist das Wichtigste für uns alle.
Mislim da je to glavno za sve nas.
Das sagt eine Studentin, die selbst mitdemonstriert. Seit November gehen Menschen in Serbien auf die Straße. Im März waren es sogar Hunderttausende. Und mittlerweile sind es nicht mehr nur Studenten, sondern Bürger aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Der Auslöser für die Proteste war der Einsturz eines Bahnhofs Vordach in der Stadt Novi Sad. Und es wird vermutet, dass bei der Renovierung des Bahnhofs Gelder in dunkle Kanäle verschwunden sind. Und das steht eben für die Korruption im Land. Was wollen die Demonstrierenden und wieso erfasst diese Welle das ganze Land? Und welche Rolle spielt das System von Präsident Aleksandar Vučić? Darum geht es in dieser Folge und ich spreche mit dem ARD-Korrespondenten Oliver Schosch und mit Aleksandra Tomanic. Sie ist Leiterin einer regionalen NGO in Belgrad. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Also so hört es sich an, wenn hunderttausende Menschen in Serbien auf die Straße gehen. Sie rufen Pumpei. Oliver, nimm uns mal mit, was heißt das und wer geht da auf die Straße?
Also Pumpei heißt Pump, das kann man vielleicht übersetzen mit Gib Gas. Und am Anfang waren es ja Studenten, die auf die Straße gegangen sind. Es fing ja alles an, nachdem in Novi Sad, der zweitgrößten Stadt Serbiens, das Bahnhofsvordach eingestürzt ist, mutmaßlich wegen Korruption und Baupfusch. Mit 16 Toten, dass dann erstmal die Studenten der Fakultät für Dramakünste in Belgrad eine Mahnwache gemacht haben. Dann wurden die angegriffen und zu den Angreifern gehörten auch Parteimitglieder der Regierungspartei SNS. Und dann haben sich mehr und mehr Fakultäten dem Protest angeschlossen und seit Mitte Dezember streiken über 60 von 80 Fakultäten in ganz Serbien. Und jetzt ist es zu einer großen Bürgerbewegung geworden. Es gibt Umfragen, die sagen, dass 2/3 der Bürger Serbiens diesen Protest unterstützen. Also so viele wie eigentlich noch nie zuvor bei einer Protestbewegung in Serbien. Und deswegen kann man sagen, wenn man diese hunderttausenden Menschen immer wieder auf den Großdemos sieht, da ist wirklich alles dabei. Also wirklich ein Querschnitt der gesamten Bevölkerung.
Bevor wir gleich weitersprechen, habe ich noch ein paar Fakten zu Serbien für euch. Serbien ist einer der Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens und mit knapp 7 Millionen Einwohnern auch das bevölkerungsreichste Land des ehemaligen gemeinsamen Staates. Geografisch liegt das Land im Zentrum der Balkan-Halbinsel. Seit 2017 regiert der Präsident Aleksandar Vučić und er bewegt sein Land außenpolitisch auf einen Kurs zwischen der Annäherung an die Europäische Union und gleichzeitig guten Beziehungen zu Russland. Wir können jetzt auch mal in einen O-Ton reinhören von einer Studentin. Das ist Anna und sie studiert Germanistik.
Es ist egal, ob Vučić oder irgendwer ander da sitzt. Wir wollen einfach, dass es wirklich was ändert.
Die Proteste richten sich ja ausdrücklich nicht gegen den Präsidenten Vučić. Was wird denn gefordert? Was wollen sie?
Also sie richten sich nicht gegen Vučić, weil die Studenten sagen, er ist eigentlich nicht unsere Ansprechperson. Er ist eigentlich gar nicht zuständig. Denn Vučić ist ja Präsident. Der sollte eigentlich so ein Politiker sein wie bei uns in Deutschland Frank-Walter Steinmeier. Also jemand, der vor allem repräsentative Aufgaben hat. Aber Vučić hat halt in den letzten 13 Jahren, wo er an der Macht ist, es geschafft, den Staat komplett zu vereinnahmen und ein auf sich zugeschnittenes Machtsystem aufzubauen. Also ähnlich wie Orban in Ungarn oder Erdogan in der Türkei. Und da sagen die Studenten, wenn wir jetzt sagen würden, Vučić tritt zurück, Vučić gib uns das, Vučić macht das, dann würden wir da mitspielen und würden es akzeptieren, dass Vučić über alles die Entscheidung fällen kann. Und deswegen sagen sie, nee, wir wollen einfach, dass das Recht so funktioniert, wie es sollte, dass alles nach der Verfassung funktioniert. Und da sollte der Präsident eigentlich nicht unser Ansprechpartner sein. Wir wollen, dass die Institutionen ihre Arbeit machen. Wir wollen, dass die Justiz unabhängig ist. Wir wollen ein ordentliches, unabhängiges Mediensystem, wo die Zeitungen, Radiosender und Fernsehsender journalistisch arbeiten und keine Propaganda verbreiten. Deswegen sprechen wir Vučić nicht an. Und sie sagen auch eben nicht, wir wollen jetzt Politiker X oder Y aus der Opposition haben, sondern sie sagen, wir wollen eine unabhängige Regierung haben, die erstmal die Voraussetzungen dafür schafft, dass faire Wahlen stattfinden können, ein Wahlkampf mit einer fairen Berichterstattung. Und am Ende ergeben sich dann eben Politiker, die in einem echten demokratischen System gut funktionieren. Deswegen fordern wir jetzt nicht einen bestimmten Namen, denn wenn wir das machen, dann wissen wir nicht, ob dieserjenige dann auch genauso wie Vučić weiter regiert.
Also wenn man jetzt so hört, ein Querschnitt der Bevölkerung, dann sind es ja wahrscheinlich nicht nur Studenten, sondern auch ältere Leute, aber vielleicht ja auch Leute, wo man eigentlich jetzt gar nicht denkt, dass die auf eine Demo gehen würden, oder?
Ja, genau. Also es sind auch Leute, die noch nie auf Demos waren. Denn was die Studenten auch machen, was auch ziemlich clever ist, sie gehen, wenn sie eine Demo haben, die sind ja meistens in den Unistädten. Also die letzte war in Novi Pazar, also im überwiegend muslimisch-bosniakischen Teil Serbiens. Davor waren Demos in Kragujevac, in Novi Sad, in Niš, in Belgrad, also in den Unistädten. Dann machen es die Studenten so, dass sie zu diesen Städten laufen, Marathon laufen oder Fahrrad fahren und unterwegs durch die Dörfer gehen. Und da werden die dann wie bei so einer Tour de France oder wie bei so einem Marathon, werden die dann begeistert, beklatscht und kriegen dann Essen und Trinken. Und die bringen die Protestbewegung sozusagen in alle Orte und Dörfer, weil das Problem ist ja, in diesen kleineren Orten haben die Leute oft nur so Regierungsfernsehen oder Regierungsmedien, die sie konsumieren, da kriegen sie nur die Regierungspropaganda. Und dadurch, dass die Studenten da so durchlaufen und den Protest den Leuten dann damit auch zeigen, stecken sie eben die ganze Bevölkerung an. Und deswegen sind da jetzt Leute beim Protest, die vielleicht vorher noch nie auf einem Protest waren.
Und wahrscheinlich sind da ja vielleicht dann auch, mischen sich Gestalten drunter, die vielleicht ja auch ganz andere Absichten haben. Oder sind das jetzt immer nur friedliche Demonstranten und Studenten?
Also es gibt jetzt keine Krawallmacher oder Leute, die irgendwie Böses vorhaben. Was eine große Diskussion war, ist die politische Ausrichtung der großen Protestbewegung. Denn man hat natürlich linke Studenten oder sagen wir mal progressive Pro-EU-Studenten, aber man hat natürlich auch viele rechte Menschen, auch rechte Studenten zum Teil, die eben Nationalisten sind, die auch mitprotestieren, weil sie das Vucic-Regime stürzen wollen, weil sie es für korrupt halten, aber die ansonsten auch also Nationalismus propagieren. Man sieht ja auf diesen Demos auch teilweise Kosovo ist Serbien-Flaggen, zum Teil auch ganz wenig, aber zum Teil schon auch Russland-Fahnen. Aber wir haben mit einer Studentin mal gesprochen, die gesagt hat, ja, es schmerzt sie schon, wenn sie da irgendwie so Kosovo ist Serbien-Fahnen sieht, weil sie ist eigentlich keine Nationalistin. Aber sie sagt, wir protestieren hier alle gegen das korrupte Regime, wir protestieren hier alle gegen die Vereinnahmung unseres Staates von einer großen Partei. Und da können wir jetzt nicht überlegen, wer ist jetzt rechts, wer ist jetzt links. Das ist eine große Protestbewegung. Wenn wir es schaffen, diese Regierung zu stürzen, dann können wir überlegen, in welcher politischen Richtung geht's weiter. Aber jetzt im Moment machen alle mit, es ist eine große Bürgerbewegung. Und da ist jetzt nicht jeder politisch derselben Meinung wie der andere.
Jetzt haben wir schon gehört, Präsident Vucic, auf den ist alles zugeschnitten. Und seit 13 Jahren ist er ja auch in Serbien an der Macht. Was ist das denn für ein Typ? Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Woher kommt er politisch auch?
Ja, also ich finde es total spannend, sich den Vucic mal genauer anzuschauen. Also Alexander Vucic fing ja wirklich als Journalist selber an. Man kann auch sagen als Propagandist während des Bosnienkrieges für die Medien der bosnischen Serben. Und ja, dann während des Kosovo-Kriegs ab 1998 wurde er dann Informationsminister im Regime von Slobodan Milosevic. Also man kann auch sagen Propagandaminister des Kriegstreibers damals. Und ja, dann gab es den Sturz des Milosevic-Regimes 2000 und dann waren diese Leute raus aus der Politik. Dann gab es erste Schritte der Demokratisierung, bis dann 2003 der damalige Ministerpräsident Zoran Djindjic auf offener Straße erschossen wurde von einem Scharfschützen. Und dann hat Vucic etwas total Cleveres gemacht. Er hat sich ein neues Gesicht gegeben, eine neue Partei gegründet mit dem Namen Die Fortschrittliche Partei. Und hat alle damit geblendet. Also hat sich als großer Europäer ausgegeben, der auch den Kosovo-Konflikt lösen würde. Und er hat damit auch Angela Merkel, die damalige Bundeskanzlerin, geblendet. Seine Partei wurde dann eine Partnerpartei auch von CDU, CSU, also auch assoziiertes Mitglied der Europäischen Volkspartei. Ja, und dann hat er eben wirklich Stück für Stück die Demokratie abgebaut, muss man sagen. Also wirklich ein Machtsystem aufgebaut, das auf ihn zugeschnitten ist, sein eigenes Mediensystem aufgebaut. Also man kann wirklich sagen, jetzt ist wieder einer des alten Milosevic-Regimes an der Macht, der mal eben sich zwischendurch ja wie so ein Camouflage neues Gesicht gegeben hat.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Proteste ihm jetzt nicht so gefallen. Wie geht denn die Regierung auch gegen die Demonstrierenden vor?
Alexander Vucic versucht seinen letzten Trumpf auszuspielen. Er hat jetzt auch eine Kontra-Bürgerbewegung gegründet. Jetzt gab es in Belgrad eben eine Versammlung, man sagt mit knapp über 50.000 Besuchern, wo er eben sagt so, ja, die Bürger stehen alle auf und alle stehen hinter mir. Also Vucic imitiert eigentlich alles. Also er hat ja, als diese große Demonstration Mitte März in Belgrad war, hat er ein Protestcamp vor dem Präsidialamt aufbauen lassen. Also viele sagen, das hat er und seine Partei, die haben das organisiert. Da waren dann auch Studenten drin, aber das waren die Studenten, die eben gesagt haben, wir wollen wieder an die Uni, wir wollen wieder lernen, wir wollen, dass die Proteste aufhören. Das waren sozusagen Pseudostudenten und viele haben eben auch herausgefunden, also viele kritische Journalisten, dass da auch Parteifunktionäre waren. Also er hat seine eigenen Studenten dahingestellt. Er hat jetzt seine eigene Bürgerbewegung, wo eben, ja, viele sagen, das sind dann bezahlte Parteifunktionäre und Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten und eben in der Partei sein müssen und auch mitmachen müssen. Also er stellt es eben so dar, als ob es eine große Kontra-Bürgerbewegung ist, die ihn behalten möchte. Und diese andere große Bürgerbewegung, das sei alles aus dem Ausland gesteuert. Also er versucht mit einer großen Propagandaschlacht dagegen zu halten und alles irgendwie so um 180 Grad verdreht darzustellen. Also er kämpfe mit den Bürgern für die Freiheit. Und die andere Seite, das seien irgendwelche bösen Mächte, die vom Ausland finanziert werden. Und die kämpfen dafür, dass Serbien seine Unabhängigkeit verliert. Und ja, so versucht er irgendwie dagegen zu halten. Aber es sind laut Umfragen 3/4 der Serben stehen hinter der Studentenprotestbewegung. Sind es laut Umfragen immer weniger Leute, die dieser Regierungspropaganda dann glauben.
Und jetzt gab es auch den Vorwurf, dass auf einer der großen Demos ja auch eine Schallwaffe eingesetzt worden ist. Was kannst du uns darüber erzählen? Und vielleicht kannst du auch noch mal erklären, was das für eine Waffe ist, für die, die das nicht wissen.
Also was man gesehen hat, ist eben eine Aufnahme im Internet. Da sieht man eine Straße in Belgrad voller Menschen und dann auf einen Schlag plötzlich zerteilt sich die Menschenmasse und die eine Hälfte rennt nach links und die andere Hälfte nach rechts. Also die Menschenmasse zerteilt sich auf dieser Straße und dann gab es eben Berichte von Teilnehmern, ja, es war ein ohrenbetäubender Lärm, sie hätten irgendwie Druck auf den Ohren, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und da ging es dann eben schnell rum, das muss eine Schallwaffe gewesen sein, also einfach irgendein Gerät, wo so ein unglaublich lauter Schall, der irgendwie so Druck macht und eben die Leute in Panik versetzt und Schmerzen bereitet. Das ist in Serbien verboten. Das ist Verstoß gegen die Menschenrechte. Ja, und dann hat die Regierung darauf mit ihrer berühmten Salamitaktik reagiert. Also immer das zugeben, was bekannt ist. Zuerst hat man gesagt, wir haben solche Schallwaffen überhaupt nicht. Dann ist es rausgekommen, haben sie doch. Dann haben sie gesagt, ja, wir haben schon solche Schallwaffen, aber die sind im Lager. Dann ist ein Bild aufgetaucht. Die Opposition hat es gezeigt, wo man eben so ein Gerät, also so ein Kasten, der aussieht wie so ein Bildschirm, auf der Motorhaube eines Polizeijeeps gesehen hat. Dann haben sie eben gesagt, ja, okay, so ein Gerät war im Einsatz, aber wir benutzen es nicht als Schallwaffe, sondern wir machen damit Polizeidurchsagen. Dann hat der Innenminister sozusagen dieses Gerät bei einer Pressekonferenz vorgeführt und man hat eben gehört, wie da eine ganz laute Polizeidurchsage aus diesem Gerät erklingt. Aber es kann eben nicht nur Durchsagen machen, sondern eben auch Schalldruck erzeugen, der eben schmerzhaft ist und auch gefährlich ist. Und ja, man kann es nicht 100% beweisen, dass das da passiert ist, aber eben diese Videoaufnahmen, die Beschreibung der Leute und auch dieses Lügen der Regierung im Umgang damit, das deutet schon darauf hin, dass das eben passiert ist. Und es gibt jetzt auch eine Gruppe von Studenten, die gerade durch ganz Europa radeln bis nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof und die wollen sie eben dort beklagen, dass eben die Schallwaffe eingesetzt wurde und dass Menschenrechte verletzt wurden.
Also die Studenten demonstrieren ja seit November, seitdem eben dieses Bahnhofsvordach eingestürzt ist. Können ihm denn jetzt diese anhaltenden Proteste gefährlich werden? Was meinst du?
Ja, das ist die spannende Frage. Es ist auf der einen Seite die langanhaltendste Protestbewegung gegen Vucic in seiner 13-jährigen Regentschaft. Es ist auch die Protestbewegung mit dem größten Rückhalt. Sie ebbt auch nicht ab wie frühere Protestbewegungen. Es gibt wirklich eine Großdemo nach der anderen. Es sind so viele Leute also auf der Straße wie nie zuvor. Aber auf der anderen Seite, ja, Vucic gibt sich nicht geschlagen, macht Propaganda, versucht selber eine Pseudo-Kontra-Bewegung irgendwie aufzubauen und irgendwie zu präsentieren, hält dagegen auch mit seinen Medien. Er dominiert ja immer noch so ungefähr 85% der Serben gucken vor allem seine Medien, also die Regierungspropaganda machen. Das ist seine größte Waffe. Und hält also dagegen. Aber es gibt viele Experten, die sagen, diese Unruhe hört halt nicht auf. Also wenn Vucic jetzt wieder so einen Zustand haben möchte wie vor den Protesten, dann müsste er schon wirklich gewaltsam wie ein Diktator irgendwie dagegen schlagen. Also wirklich auch Leute von den Straßen wegknüppeln sozusagen. Er müsste ja wie ein Diktator die Daumenschrauben anziehen. Und da sagen viele, das hält er nicht lange durch, kann er nicht machen. Und deswegen sagen einige, er wird es bis zum Herbst nicht durchhalten. Aber man kann sich schwer vorstellen, dass jemand, der ein Machtsystem aufgebaut hat, das komplett auf ihn zugeschnitten ist, also ähnlich wie Orban in Ungarn oder Erdogan in der Türkei, dass der dann einfach so von Studenten auf der Straße gestürzt wird. Es gibt ja nicht mal einen Oppositionsführer im Moment. Also die Studentenprotestbewegung sagt einfach, wir wollen eine funktionierende Demokratie, wir wollen, dass die Institutionen ihre Arbeit machen. Aber es gibt nicht wie in Ungarn, da gibt es ja einen Peter Modja zur Zeit, der eben gute Umfragewerte holt und der Orban eben in den Kampf angesagt hat, so eine Figur gibt es in Serbien nicht. Da gibt es eher viele kleine Oppositionsfiguren. Deswegen kann man sich schwer vorstellen, wer dann anstelle von Vucic dann irgendwie die Macht übernehmen sollte. Aber man kann sich auch schwer vorstellen, dass das jetzt so dauerhaft so weitergehen soll, ohne dass etwas passiert. Also es ist total spannend, was da jetzt in den nächsten Monaten folgen wird.
Danke, Oliver, dass du uns nochmal erklärt hast, was gerade in Serbien los ist und wer da genau auf die Straße geht. Danke. Es heißt, der Präsident Aleksandar Vučić soll nervös sein. Allerdings ist es ihm bis jetzt immer gelungen, Kritik und Proteste versanden zu lassen. Aber können ihm diese andauernden Proteste jetzt gefährlich werden? Aleksandra Tomanić ist in Belgrad und Leiterin einer regionalen NGO. Und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo, Frau Tomanić.
Hallo.
Sie waren ja selbst in Belgrad auf den Demonstrationen und die Ursache für die Proteste ist ja der Einsturz des Bahnhofsvordachs mit 16 Toten. Wie ist denn da gerade die Stimmung dann auf den Demos?
Jede Demonstration beinhaltet auch 16 Schweigeminuten und das ist natürlich eine ganz besondere Stimmung, wenn Zehntausende und in einigen Fällen auch Hunderttausende Menschen gemeinsam zusammenstehen und 16 lange Minuten schweigen.
Und gibt es denn jetzt auch noch weitere Proteste oder in kleineren Orten? Wie sieht das aus? Weil manchmal bekommt man das hier auch nicht alles so mit.
Es gibt sehr viele Proteste. Das ist mittlerweile so dezentralisiert. Es ist von den Studenten initiiert worden und wird auch hauptsächlich noch von den Studenten vorangetrieben. Aber es findet auch dezentral statt. Die Bürger organisieren sich mittlerweile alleine. Das Neue an dieser Welle der Proteste, denn Serbien hat seit über 30 Jahren Massenproteste gesehen. Das Neue hier ist, dass es wirklich in jeder Stadt, in jedem Dorf passiert. Es gibt eine NGO, CIRTA, die versuchen zu zählen, wie viele Proteste es gibt. Und es sind jede Woche mehrere hundert. Es ist also sehr schwer, da zu wissen, was passiert. Aber es ist gut, dass es dezentral passiert. Der größte Protest in der Geschichte Serbiens fand am 15. März in Belgrad statt, wo konservative Schätzungen von ca. 300.000 Menschen sprechen. Davor gab es große Proteste in Novi Sad, in Kragujevac, in Niš. Die Studenten und viele Bürger laufen zu Fuß zu diesen großen Kundgebungen. Sie sprechen mit den Menschen in den Dörfern, die oft nur mediale Propaganda erreichen. Die Menschen sind auf Fahrrädern unterwegs. Gegenwärtig gibt es eine große Fahrradtour von 80 Studenten, die in Novi Sad gestartet sind und nach Straßburg radeln. Sie sind auf dem Weg zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Das sind 1400 Kilometer. In Novi Pazar im Süden Serbiens fand am 12. April ein großer Protest statt, wo auch wieder viele zu Fuß dorthin gegangen sind. Bei Novi Pazar muss man sagen, das ist eine bosniakisch dominierte Stadt und auch Region. Und das war symbolisch einfach so unfassbar wichtig, denn der heutige Präsident steht für die Politik. Er hat vor fast 30 Jahren im Parlament damals gesagt, für jeden ermordeten Serben werden wir 100 Moslems ermorden. Er hat das gesagt wenige Tage nach dem Genozid von Srebrenica. Und deswegen ist Novi Pazar symbolisch so wichtig. Eine ethnische Serbin und ein Bosniake haben gemeinsam eine Friedenstaube in den Himmel gelassen. Und was wir hier sehen, ist einfach so viel größer, als es oft dargestellt wird. Oft werde ich gefragt, ja, was bedeutet das jetzt politisch? Und dann sind alle ungeduldig. Aber ich denke, was wir hier beobachten, ist eine tiefe gesellschaftliche Veränderung. Ich möchte nicht pathetisch klingen, aber ich glaube, es ist fast schon so eine Art Katharsis. Es ist eine Rückeroberung des Staates. Es ist eine Rückeroberung auch von staatlichen Symbolen, unter anderem auch der Flagge. Und das ist ein Prozess, auf den wir lange gewartet haben. Wahrscheinlich war diese neue Generation dafür notwendig. Es wird auch sehr viel geweint. Jung, alt, Frauen, Männer, sehr viele Tränen fließen. Und das sehe ich alles in diesem Zusammenhang. Serbien hatte kurzzeitige politische Veränderungen, aber diese tiefe gesellschaftliche Veränderung ist in den ganzen letzten Jahrzehnten ausgeblieben. Und meine Hoffnung ist, dass wir sie jetzt erleben.
Und Präsident Vucic hat ja auch den Staat umgebaut und auf sich zugeschnitten. Wie funktioniert denn sein System? Weil das Vordach, was eingestürzt ist, natürlich ja auch damit zusammenhängt.
Absolut. Wenn man von Korruption spricht, dann denken Menschen immer, ja, dann hat halt irgendwas 7 Millionen gekostet anstatt von 5 und das war es dann. Leider ist es bei der tiefen systemischen Korruption, die wir hier sehen, nicht so einfach. Der Staat wurde, wie Sie richtig gesagt haben, komplett umgebaut. Das geht einmal so weit, dass der komplette öffentliche Sektor der Regierungspartei unterstellt ist. Parteiloyalität steht vor Wissen. Und über die Jahre wurde das so umgebaut, dass jetzt nur noch parteiloyale Personen an wichtigen Schaltstellen sitzen. Und so konnte es auch zu diesem Vordacheinsturz kommen. Es gibt keine Inspektionen, die nach gutem Wissen und Gewissen arbeiten würden, sondern es geht um Parteiloyalität. Das ist natürlich dann auch im Privatsektor zu sehen. Entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns. Das ist wirklich so simpel. Man muss loyal sein und Abgaben leisten.
Heißt das auch, man würde jetzt keinen Job bekommen, wenn man nicht in der Partei ist oder loyal auch ist? So konkret ist das.
So konkret ist das. Und es geht dann nicht nur um Managementposten. Es geht wirklich um Posten von der Putzkraft bis zum Pförtner. Man muss der Partei angehören. Die Partei ist schon längst keine politische Partei mehr. Es ist eine Interessengemeinschaft. Und die Zahl, die genannt wird, dass sie 7.000 bis 800.000, das sind 10% der Gesamtbevölkerung oder auch sogar noch mehr als 10% nach der letzten Volkszählung, spricht davon, dass man eben keinen Job mehr bekommt ohne eine Parteimitgliedschaft. Und selbst die reicht nicht aus. Oft muss man auch noch extra an die Partei Geld bezahlen, um einen Job zu bekommen. Das ist der öffentliche Sektor. Im Privatsektor ist es ähnlich. Die Medien sind längst nicht mehr frei. Es gibt 2 Kabel-TV-Sender, die unabhängig sind. Aber die Frage ist jetzt auch, was wird mit denen passieren? Denn der einzige Kabelanbieter, bei dem man überhaupt diese 2 Sender empfangen konnte, wurde jetzt verkauft. Und langfristig gehen die meisten davon aus, dass selbst diese Sender dann nicht mehr existieren werden. Das heißt also wirklich, wir sprechen dann immer vom gekaperten Staat, aber es ist mehr als nur der Staat gekapert. Es ist die Wirtschaft gekapert, es sind die Medien gekapert. Und soweit jeder Sektor in dieser Gesellschaft ist von der Regierungspartei beeinflusst und hat zu ihren Diensten zu sein.
Und jetzt wurde ja friedlich demonstriert und die EU hat sich aber bislang noch gar nicht dazu geäußert. Wie kommt das auch in Serbien an?
Sie hat sich geäußert, sehr spät und auch sehr zaghaft. Die Mitgliedstaaten sind leider noch viel zaghafter als die EU-Institutionen. Aber 2 Sachen hier. Einmal diese Fahrradtour der Studenten nach Straßburg, die ich erwähnt hatte. Die ist über Budapest, Salzburg, München, Ulm, Stuttgart, Karlsruhe unterwegs und sie wurden überall von den Städten herzlich in Empfang genommen. In Budapest wurde der Heldenplatz für ihren Empfang sogar bereitgestellt. In Budapest war der Bürgermeister dort, um sie in Empfang zu nehmen. In allen anderen Städten waren ebenfalls Bürgermeister oder Stellvertreter dort. Also es scheint, dass auf dieser lokalen Ebene dieser universelle Kampf, den die serbischen Studierenden führen, durchaus erkannt wird. Die Demonstrationen hier in Serbien werden oft fälschlicherweise in eine Reihe gestellt, zum Beispiel was wir in Georgien sehen. Aber hier geht es diesmal nicht um Geopolitik. Es geht um Innenpolitik und deswegen sind auch selten oder auch fast kaum EU-Flaggen zu sehen. Das hat aber auch damit zu tun, dass die EU sich ihre Glaubwürdigkeit in Zusammenarbeit mit der Regierungspartei selbst verspielt hat hier. Wir hören seit Jahren, dass die EU Stabilität vor Demokratie setzt und jetzt hat sich eine Demokratiebewegung in Gang gesetzt, die nicht um Erlaubnis fragt.
Und welche Rolle spielt das denn auch für Serbien und Präsident Vucic, der sich ja auch immer gerne als Systemstabilisator oder Stabilisator in der Region sieht? Wie könnte das ihm vielleicht doch noch gefährlich werden?
Naja, dass er diese Rolle spielen darf, ist, um es gelinde auszudrücken, wirklich sehr naiv von denen, die ihm diese Rolle zutragen. Wir sehen, wie unstabil die Lage in Bosnien ist durch Milorad Dodik, der ein absolutes Backing aus Belgrad erfährt. Wir sehen die instabile Lage in Montenegro und vom Kosovo möchte ich gar nicht erst anfangen. In den letzten Monaten wurden 15 kroatische Bürger entweder ausgewiesen oder an ihrer Einreise nach Serbien gehindert. Zu Silvester wurden kroatische Studenten illegal gefilmt, die hier zu Besuch waren. Also regionale Stabilisierung sieht meiner Ansicht nach etwas anders aus. Und noch kurz zur EU. Sie können selten politischen Einfluss in Zahlen messen. Und das kann man hier. Als der gegenwärtige Präsident an die Macht gekommen ist, damals 2012, da war die Zustimmung der serbischen Bevölkerung für einen EU-Beitritt bei fast 80%. Seitdem, wie gesagt, die Medien wurden gekapert und es gibt im öffentlichen Raum kaum etwas Nettes über die EU zu hören seitdem. Und mittlerweile liegt die Zustimmungsrate bei unter 40%. Also das ist direkt zu messen und dass die EU trotzdem diese politische Persönlichkeit zu ihrem lieben Freund und Partner erklärt. Ursula von der Leyen nennt ihn öffentlich so. Jedes Mal, wenn sie nach Serbien kommt, habe ich das Gefühl, fällt die Zustimmung für einen EU-Beitritt um weitere Prozentpunkte. Das ist schwer zu erklären. Ein Erklärungsansatz wäre vielleicht, dass die serbische Fortschrittspartei, die hier die Regierungspartei bildet, in der Parteifamilie der Europäischen Volkspartei ist, in der eben auch die CDU ist. Ein anderer Erklärungsansatz wären andere Interessen, die man mit dem serbischen Staat verfolgt, vor allem wirtschaftliche. Aber die europäischen Werte, um welche die Studierenden hier auch kämpfen, denn sie verlangen funktionierende Institutionen. Und das ist ein Kernbestandteil der sogenannten politischen Kriterien, die als Beitrittskriterien genannt werden. Das zeigt, dass die EU hier einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, das sie selber erzeugt hat.
Jetzt haben Sie uns ja auch ganz schön viel schon aus dem Land berichtet. Sie waren selbst auf Demonstrationen, haben mit Studierenden gesprochen. Welche Hoffnung haben Sie denn?
Hoffnung ist ein gutes Stichwort. Die Hoffnung ist zurück und die Angst ist weg. Und das sind enorm wichtige Entwicklungen. Die Solidarität ist zurück und auch die Menschlichkeit. Und diese gesellschaftliche Veränderung, die wir eben jetzt schon sehen, wird kurzfristig vielleicht nicht, aber mittelfristig unausweichlich auch zu politischen Veränderungen führen. Nichtsdestotrotz müssen wir auch vorsichtig sein, denn wir sehen in den letzten Wochen, dass die staatliche Repression sehr zunimmt. Wir haben gegenwärtig 6 politische Gefangene, junge Menschen, Studierende in Novi Sad, die sitzen in Untersuchungshaft, zunächst 30 Tage und es wurde nun verlängert auf nochmal 30 Tage. Und 6 weitere aus dieser Gruppe sind angeklagt und gegenwärtig im Exil, weil diese Anklage sie bei einem Konferenzbesuch erreicht hat. Und es geht genau um die Gruppe, die die Proteste überhaupt erst losgetreten hat an der Uni von Novi Sad. Von daher, Hoffnung ist da, aber wir müssen auch achtsam und solidarisch bleiben, denn die Situation ist angespannt und auch immer noch gefährlich.
Danke, Frau Tomanic, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Und das war's von uns auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch der Weltspiegel-Podcast gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Doc 5, das Feature, packende Geschichten, spannend erzählt. Da gibt es nämlich investigative Reportagen und Dokumentationen, spannend erzählt, zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft und Wissenschaft. Hört da gerne mal rein. Wenn ihr aber auch noch Themen für uns habt, Feedback, Kritik oder Anregungen, schreibt uns gerne. Das könnt ihr machen in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder einfach eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Sircan Govedarica und Heribert Roth. An dieser Folge hat auch Nils Neubert mitgearbeitet und der Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwochmittag, der 16. April.